SWR 2 Lesenswert Magazin.
8 Jahre lang war sie auf Weltreise. Alma Maximiliane Karlin, gebürtige Slowenin, aber deutschsprachig. 1919 ging es los, direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurde sie 30. Zuerst reiste sie nach Südamerika, von dort weiter nach Japan und China, dann über die Philippinen und Australien in die Südsee. Von diesem Reiseabschnitt berichtet sie im 2. Teil ihrer Reisetrilogie, der jetzt unter dem Titel »Im Banne der Südsee« neu erschienen ist. Ein sehr interessantes Reisedokument aus einer Zeit, in der die Welt längst vollständig entdeckt war, die großen Kolonialreiche aber noch bestanden. Manchmal ist es ein bisschen oberflächlich, was Karlin schreibt, manchmal sogar rassistisch. Manchmal aber auch scharf beobachtet und sehr ergreifend erzählt. Leicht war diese Reise vor ziemlich genau 100 Jahren nicht. Reizüberflutung und Einsamkeit gehörten ständig dazu. Außerdem manch eine Tropenkrankheit und permanente Geldnot. Eva Irion liest jetzt eine Passage aus den Reisebeschreibungen. Sie führt nach Australien, wo Alma im Karlin von Sydney über Melbourne nach Adelaide reist. Immer mit dabei ihre Erika-Schreibmaschine. Zwischendurch lästert sie über die frisch gegründete Hauptstadt Canberra und macht in Adelaide eine tolle Erfahrung. Die erste oder zweite Klasse im Zug konnte sie sich übrigens nicht leisten.
Ich fuhr in der dritten. Neben mir saßen zwei dicke Frauen und besprachen die Ernte. Würde es regnen oder nicht? Wie stand der Weizen? Wie die großen Obstgärten im Süden? Ah, es gab nur einen richtigen Staat, Neu-Süd-Wales. An örtlicher Vaterlandsliebe kranken die Australier in so hohem Maße, dass man, um ihr gerecht zu werden, heute eine Hauptstadt für alle Teile dort anlegt, wo sie weder hinpasst noch sich bewähren wird und wo man bis heute nur Grundsteine findet. Es war Mondschein und draußen rollte die endlose Ebene vorbei. Herden, Eukalypten, ein Känguru, irgendwo ein Kranich, vermutlich der Caradoc und wieder Herden. Es war zu kühl und zu hart, um schlafen zu können. Die anderen tranken Kaffee. Ich rollte mich fester in die Ecke, um nicht begehrliche Augen zu machen. Doch der alte Herr in der anderen Fensterecke weckte mich und bot mir eine Tasse an. In Melbourne musste ich auf den Zug warten. Der alte Herr ging an mir vorüber. Ich stand zitternd vor Kälte im grauen Morgenlicht neben Koffer und Erika. Er half mir, mein Gepäck in die Garderobe zu schleppen. Dann schob er mich vors Buffet, zahlte ein Tässchen Kaffee und verschwand im Gedränge. So gut sind im Grunde die Menschen. Melbourne ist wie Manchester, nur sonniger. Sydney erinnert durch den Putz, die geschminkten Frauen, das Hasten, das Europafeindliche an die Vereinigten Staaten. Aber Melbourne war britisch durch und durch und da fühlte ich mich daheim. Die Kirchen waren im gotischen Stil der Kathedrale von Canterbury und die Gasthöfe zum Weißen Hirschen, zum Grünen Tor und so weiter heimelten mich an. Es war alles etwas kühl, etwas gelassen, etwas vornehm zurückhaltend. Und auf den offenen Wagen der Elektrischen wandte man sich gegenseitig den Rücken zu. Es ist eine sehr schöne englische Sitte, dass man Fremde nicht anreden darf. Vertraulichkeit wird dadurch hintangehalten. In Melbourne hält man strenger auf diese Sitte. Wieder eine Nacht im Zuge. Und dann rollte ich um 8 Uhr früh in die Halle des Bahnhofs von Adelaide, meine Erika in der Hand und die beiden aufgegebenen Koffer bei der Bahnverwaltung. Darauf aufzupassen war Bahnangelegenheit. Das Haus Fräulein W.'s lag draußen am Fullerton Estate und war sehr hübsch mitten in einem Vorstadtgarten gelegen. Überhaupt nennt man Adelaide berechtigterweise die Gartenstadt. Die Begrüßung war stürmisch, obschon wir uns noch nie zuvor gesehen hatten. Und Bruder und Schwägerin meiner Briefbekannten fanden, dass nun zwei Narren glücklich zusammengetroffen seien. Annie war kein Durchschnittsmensch, eine leidenschaftliche Tierfreundin und so erfüllt von Liebe zu allem, was da lebte, dass sie mit Vorliebe oben in der Baumgabel saß und dem Werden der Blättchen, dem Treiben der Vögel zusah, was in einem so vogelreichen Land sehr lohnend sein musste. Ich stieg nicht in die Gabel, weil ich das meinem rotbraunen Samtkleid, das noch viele Dienstjahre vor sich hatte, nicht zutrauen mochte. Was es ausmacht, Freunde zu haben. Ich war gewiss in Adelaide nicht dummer und nicht geistreicher als in Sydney, aber hier wurde ich zum ersten Mal aus den Tiefen meiner Verschlossenheit aufgerüttelt und gezwungen, öffentlich zu sprechen. Erst besuchten wir den Register, das größte Blatt Adelaides, und ich wurde interviewt, ein Verfahren, an das ich nun schon gewöhnt war. Und kaum war mein Bild erschienen, so wurde ich in einen Wirbel von Einladungen hineingerissen, der mir weder Zeit zum Denken noch zum Schlafen ließ. Ich überwand meine Angst auf sehr einfache Weise. Kurz vor dem öffentlichen Vortrag erzählte ich in einem großen Salon beim Tee von meinen Fahrten. Und auf einmal fuhr es mir durch den Sinn, hier sprichst du doch auch zu mehreren Menschen und würdest zur doppelten Zahl ebenso furchtlos sprechen. Auf dem Podium sprichst du einfach zu allen. Dennoch fühlte ich ein Krabbeln an der Wirbelsäule, als ich oben stand. Dann begann ich zu sprechen und seitdem geht es immer. Ein so geringer Anstoß genügt manchmal, um ein neues Können an den Tag zu bringen.
Eva Irion las eine Passage aus Alma M. Karlins Reiseerinnerungen, die im Aviva Verlag erscheinen. Im Banne der Südsee heißt Band 2, in dem sie uns mit nach Australien genommen hat.